Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Insbesondere sprechen wir in dieser Folge über Suizid. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte. Wer kennt es auch, das Gefühl, verliebt zu sein? Wer schon einmal so richtig für einen anderen Menschen geschwärmt hat, der weiß vermutlich, wie es ist, darauf zu warten, dass diese Person endlich zurückschreibt. Voller Ungeduld und Aufregung schaut man immer wieder aufs Smartphone, immer in der Hoffnung, dass das Display doch bitte endlich aufleuchtet und die ersehnte Nachricht anzeigt.
Ganz genauso geht es der 13-jährigen Megan, die bis über beide Ohren in den 3 Jahre älteren Josh verliebt ist. Sie kennt Josh aus dem Internet, über MySpace genauer gesagt. Und obwohl sich die beiden noch nie in echt getroffen haben, betet Megan den Jungen an. Ihren festen Freund, wie sie ihn nennt. Sogar Megans Mutter hat Josh schon abgecheckt. Im Chat verhält er sich freundlich und respektvoll. Er will nichts Intimes wissen, fragt nicht nach Telefonnummern und lässt auch sonst keinerlei Anzeichen erkennen, bei der sich eine Mutter Sorgen machen müsste. Also eigentlich alles okay.
In Wahrheit gibt es Josh aber gar nicht. Eine ehemalige Freundin von Megan hat ihn einfach erfunden. Sie will sich nämlich an Megan rächen, da die nicht mehr mit ihr befreundet sein will. Der perfide Plan ist es, erst Megans Gefühle so zu manipulieren, dass sie sich in Josh verliebt und sie dann gezielt zu verletzen und wegzustoßen. Diesen Plan hat das Mädchen, man glaubt es kaum, aber gar nicht alleine ausgeheckt, sondern mit Hilfe ihrer Mutter. Die Mutter hat sich dabei sogar von einem 18-jährigen Angestellten beraten lassen, damit der im Chat für den nötigen männlichen Touch sorgt. Die Mutter will so herausfinden, ob Megan schlecht über ihre Tochter redet.
Im Oktober 2006, kurz vor Megans 14. Geburtstag, beendet Josh plötzlich den Kontakt und die Beziehung. Für Megan bricht eine Welt zusammen. Der Junge, für den sie so schwärmt, beginnt plötzlich, sie zu demütigen und zu beleidigen. Sie sei ein böser Mensch, schreibt er ihr. Sie gehe schlecht mit ihren Freunden um. Anschuldigung folgt auf Anschuldigung. Und dann beginnen auch andere Seiten auf MySpace, Megan zu beleidigen und zu demütigen. Die 13-Jährige weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Als die Angriffe aus dem Internet nicht aufhören, fällt Megan nur noch einen Weg ein, um dem Schmerz ein Ende zu bereiten. Sie nimmt sich das Leben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch.
Und mit Anne Luckmann.
Und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch geplant. Aber warum, das erzählen wir euch gleich.
3 Menschen, darunter 2 Erwachsene, die ein junges Mädchen in den Tod treiben. Geschichten wie die von Megan gibt es leider viele. Mobbing passiert im Internet, in der Schule und am Arbeitsplatz. Oder an ganz anderen, unerwarteten Orten. Orten, an denen man sich eigentlich sicher fühlen sollte. Mobbing kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise stattfinden, unabhängig von Alter oder Geschlecht. Nicht nur zwischen Kindern und Jugendlichen, sondern auch zwischen Erwachsenen oder auch kreuz und quer. Auch wenn Mobbing nicht immer sichtbar ist, so ist es ein großes, reales Problem in unserer Gesellschaft. Ein Problem, das uns irgendwie alle betrifft.
Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, eine Folge zu dem Thema zu machen. Dazu sprechen wir heute sogar über 2 wahre Fälle. Aber wir wollen nicht nur in üblicher True-Crime-Manier über vergangene Fälle von Mobbing sprechen, sondern auch in die Zukunft schauen. Was können wir als Eltern, Freunde, Bekannte oder auch nur als Beobachter tun, um Opfern von Mobbing zu helfen? Welche Verantwortung hat dabei jede und jeder Einzelne von uns? Und welche Maßnahmen können wir ergreifen, um vielleicht schon bei den ersten Anzeichen von Mobbing zu verhindern, dass die Situation eskaliert?
Um diese Themen zu besprechen, haben wir in der heutigen Folge einen Experten dabei. Mobbing ist ein großes, ernstes Problem, aber zum Glück gibt es ja Profis, die sich damit auskennen und uns wertvollen Input für diese Folge liefern können, Denn unsere Redaktion hat im Vorfeld dieser Episode ein Interview mit Sven Fritze von Helden e.V. geführt. Sven ist Psychologe, Gestalttherapeut und Ausbilder im Bereich der Erlebnispädagogik. Er setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, an Schulen und generell in unserer Gesellschaft Mobbing zu bekämpfen. Sein Ziel ist es, einen Normen- und Werterahmen zu schaffen, in dem alle so sein können, wie sie es möchten. In unserem Interview erklärt Sven, warum er dafür extra einen eigenen Verein ins Leben gerufen hat.
Wir haben den Helden e.V. 2015 gegründet mit dem Ziel, Workshops gegen Cybermobbing und Rassismus zu machen. Und der Verein hat sich in den letzten Jahren dann weiterentwickelt. Im Grunde geht es mittlerweile darum, Kinder und Jugendliche durch die Krisen unserer Zeit zu begleiten. Wobei unser Kerngeschäft es nach wie vor ist, Prävention von Cybermobbing, Rassismus, Cybergrooming in den Schulen zu machen. Und damit haben wir in den letzten Jahren mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche bundesweit erreicht.
Im Gespräch mit Sven ist schnell klar geworden, dass Mobbing ein Thema ist, das uns wirklich alle betrifft. In der ZDF-Dokumentation Cybermobbing – Angriff aus dem Netz ist von 80-90% aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland die Rede, die schon mal Mobbing erfahren haben. Sven schätzt die Lage sogar noch ernster ein.
Wir erleben in praktisch jeder Schulklasse Mobbing. Natürlich in verschiedenen Ausprägungen. Es gibt verschiedene Stufen, in denen man Mobbing einstuft, je nach Schwere des Erlebens, je nach Schwere dessen, was da passiert. Ich würde aber sagen, es gibt in Deutschland fast keine Klasse ohne Mobbing. Und die Klassen, die es ohne Mobbing gibt, die können sich glücklich schätzen. Das ist sehr, sehr schön. Und wir arbeiten daran, dass natürlich immer mehr Klassen ohne Mobbing werden.
Und ich bin mir sicher, würden wir jetzt eine Umfrage unter euch starten, wer in seinem Leben schon einmal von anderen beleidigt, geschlagen, getreten, ausgelacht oder bestohlen wurde oder wer schon einmal Opfer von Lästereien oder anderen Demütigungen geworden ist, dann würde ein Großteil wahrscheinlich jetzt mit "Ich" antworten.
Wie wir gerade im Intro erfahren haben, ist Mobbing nicht nur ein Problem zwischen Kindern und Jugendlichen, sondern teilweise sind da auch Erwachsene involviert, als Aggressoren oder selbst als Opfer. Mobbing ist ein Thema, mit dem wir alle uns beschäftigen sollten, ob wir da jetzt Lust drauf haben oder nicht. Ob wir selbst schon einmal gemobbt wurden, gemobbt haben oder auch nicht. Das sieht Sven übrigens ganz ähnlich.
Ich glaube, das ist jedem in seinem Leben irgendwann mal begegnet. Und ich finde, dass es unsere persönliche Verantwortung ist, etwas über dieses Thema zu wissen, weil wir eine ganz besondere Rolle einnehmen können. Und zwar können wir in fast jeder Situation den Opfern helfen. Und ja, je mehr man darüber weiß, desto größer ist die Chance, dass man selbst einen Unterschied machen kann. Und natürlich gibt es nicht nur Mobbing unter Kindern und Jugendlichen, sondern es gibt auch genauso Mobbing unter Erwachsenen. Und auch da ist es manchmal sinnvoll einzuschreiten.
Und aus all diesen Gründen wollen wir heute etwas ausführlicher über dieses Thema sprechen. Unsere heutige Folge ist ein bisschen anders aufgebaut, als ihr es von uns kennt. Denn wir werden uns, wie gesagt, mit zwei unterschiedlichen Fällen von Mobbing beschäftigen. An diesen beiden Fällen sieht man, dass das Leben einfach die krassesten Geschichten schreibt. Und es ist eine Erinnerung daran, dass wir hier wirklich über wahre Kriminalfälle reden. Am Ende der Folge werden wir euch auch einige Telefonnummern und Anlaufstellen nennen, die ihr kontaktieren könnt, wenn ihr selbst Opfer oder Zeuge von Mobbing werdet und nicht weiter wisst. Die Kontakte findet ihr auch in den Shownotes.
Wir möchten heute insbesondere Helden e.V. eine Bühne bieten und ihre wertvolle Arbeit unterstützen. Und dabei ist uns eins ganz wichtig zu betonen, denn wir bekommen für diese Folge natürlich kein Geld. Also das hier ist keine bezahlte Werbung. Wir möchten den Helden e.V. aber nicht nur mit unserer Reichweite unterstützen, sondern auch mit einer Spendenaktion. Und auch ihr könnt ein Teil davon sein, wenn ihr möchtet. Wie das geht, das lest ihr in den Shownotes. Und am Ende der Folge erklären wir das auch nochmal ganz genau. Starten wir jetzt aber mit dem ersten Fall der heutigen Folge, nämlich mit der Geschichte der 13-jährigen Hope aus Florida.
Hope ist eine fröhliche, intelligente und neugierige Teenagerin. Sie geht in die 7. Klasse der Beth Shields Middle School und hat dort einige gute Freundinnen. Aufgewachsen ist Hope mit zwei Geschwistern in einem behüteten religiösen Umfeld, in dem christliche Werte sehr wichtig sind. Wie so viele Familien heutzutage machen sich auch Hopes Eltern Gedanken über die Mediennutzung ihrer Kinder, über den Einfluss, den das Internet auf ihre persönliche, soziale, emotionale und psychische Entwicklung hat. Sie besprechen mit Hope und ihren Geschwistern offen die Gefahren, die im Internet lauern, und reden darüber, was man sich ruhig anschauen kann und was besser nicht.
Das Jahr 2009 beginnt für Hope freudig und unbeschwert. Und das liegt nicht nur daran, dass ein neues Jahr voller schöner Momente, Chancen und Zukunftspläne vor ihr liegt, sondern auch an einem ganz bestimmten Jungen. Denn Hope ist verliebt. Ihr Schwarm geht auf die gleiche Schule wie sie und jedes Mal, wenn sie ihn sieht, dann macht sich ein freudiges, kribbelndes Gefühl in Hope breit. So wie wir alle irgendwann in unseren Teenagerjahren erste Erfahrungen mit Dating gemacht haben, so entdeckt auch Hope die Liebe für sich. Sie schickt ihrem Schwarm im Frühling 2009 ein Foto von sich, auf dem sie oben ohne zu sehen ist. Das Foto ist eigentlich nur für ihn gedacht und für niemanden sonst, doch das scheint jemand nicht zu verstehen.
Es ist nicht der Schwarm selbst, der das Foto weiterleitet. Ein anderes Mädchen, das Zugang zu dem Handy von Hopes Schwarm hat, entdeckt das Bild darauf und schickt es sofort an einige Freunde weiter. Dieses Mädchen hat eigentlich überhaupt gar nichts mit dem vertraulichen Austausch zwischen Hope und ihrem Schwarm zu tun und dennoch entscheidet sie sich, Hope bloßzustellen. Damit löst sie eine Lawine aus Ereignissen los, die niemand mehr stoppen kann, am wenigsten Hope selbst.
Das Mädchen weiß, dass die halbnackte Hope auf dem Foto sehr, sehr verwundbar ist. Und dennoch entscheidet sie sich bewusst dazu, Hope zu verletzen und zu demütigen. Das Foto verbreitet sich rasend schnell an der Schule und wird auch bald schon an benachbarten Schulen herumgezeigt. Überall, wo Hope sich zeigt, wird sie ausgelacht, beschimpft und als Schlampe bezeichnet. Quasi über Nacht wird ihr eigentlich unbeschwerter Alltag zu einem Albtraum. Solche Szenen erlebt Sven auch immer wieder bei seiner Arbeit. Wir haben ihn gefragt, was dieses Mädchen dazu antreibt, das Foto weiterzuleiten. Warum beginnt Mobbing überhaupt?
Die Motivation kann hier natürlich vielfältig sein. Ich kenne das Mädchen nicht, ich habe es nie getroffen. Das heißt, das ist für mich natürlich jetzt ein bisschen schwer rauszufinden, was genau ihre persönlichen Beweggründe waren. Aber grundsätzlich geht es ganz oft bei solchen Aktionen darum, Jugendliche wollen was erleben. Die wollen, dass irgendwas in dem Umfeld passiert. Die wollen Grenzen austesten. Und das tun die manchmal auch auf Kosten anderer. Es kann natürlich auch ein Interesse daran sein, dass sie mit einer solchen Aktion ihren eigenen Status erhöhen möchte. Vielleicht hatte sie auch ein generell persönliches Problem mit Hope und hat dann gedacht, ach, damit kann ich ihr mal ordentlich einen auswischen. Vielleicht hat sie sie wegen irgendwas beneidet. Also es gibt da ganz, ganz, ganz viele verschiedene Gründe, die dazu führen können. Wir erleben aber ganz, ganz oft den Grund der eigenen Statuserhöhung. Also wo es darum geht, dass die Kinder und Jugendlichen, die ja dieses Mobbing initiieren, sich selbst mit einem höheren Status erleben wollen. Die wollen, dass die anderen zu ihnen aufschauen und verwechseln damit manchmal ein bisschen Angst auch mit Beliebtheit.
Hope ist den Angriffen hilflos ausgeliefert. Die Pausen werden zur reinsten Tortur. Sie traut sich nicht, allein in den Gängen unterwegs zu sein. Ihre Freundinnen bilden deshalb einen Kreis um sie so von den anderen abzuschirmen, die Hope schubsen, schlagen oder treten wollen. So können sie ihre Freundin zwar vor körperlichen Attacken schützen, doch deutlich schwerer ist es, den Spott und die ganzen Beschimpfungen von Hope fernzuhalten. Denn auch wenn man sich die Ohren zuhält, hört man ja trotzdem etwas. Dazu kommt, dass das Foto auch ins Internet gelangt. Jemand lädt es bei MySpace hoch und Hope wird auf einer extra eingerichteten Hope-Hater-Page fertig gemacht.
Die jungen Teenager, die Hope mobben, sind in etwa so alt wie sie, einige sogar jünger, zwischen 11 und 13 Jahren. Daran sieht man mal wieder, was wir zu Beginn der Folge auch schon angesprochen haben. Mobbing gibt es in allen Altersklassen, auch bei den ganz jungen Menschen. Kinder können echt extrem brutal sein. Wir wollten von Sven wissen, ob den Mobbern bewusst ist, was für einen Schaden sie eigentlich mit ihrem Verhalten anrichten können.
Also grundsätzlich würde ich sagen, wissen die Täterinnen und Täter schon sehr, sehr genau, was sie tun. Ob sie sich aber den Folgen ihrer Taten so sehr bewusst sind, das glaube ich in ganz, ganz vielen Fällen nicht, weil Mobbing haftet oftmals ein Leben lang an. Ich habe natürlich gerade durch diesen Verein oftmals Kontakt mit Leuten, die auch vor vielen Jahren gemobbt wurden und ich hatte einen Kontakt mit jemandem, der hat mich angesprochen, der hat gesagt, mein Gott, wir haben jetzt Klassentreffen, das ist jetzt irgendwie 40 Jahre, glaube ich, war das her oder 30, dass er Schulabschluss gemacht hat. Und dann hat er mir gesagt, ich kann da nicht hingehen. Da sind die Leute, die mich damals gemobbt haben und ich kriege jetzt noch schwitzige Hände nach 30, 40 Jahren, wenn ich daran denke, mich mit diesen Menschen zu konfrontieren. Das heißt, welchen riesigen Rattenschwanz das nach sich zieht, das können die überhaupt nicht abstrahieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das sehe ich auch zum Teil als unsere Aufgabe, da zu sagen, wir möchten euch das bewusst machen und es kann eine andere Schulzeit für euch geben. Ihr könnt die nächsten 6, 7 Schuljahre oder wie viele ihr auch immer noch miteinander habt, zu einer guten Zeit für alle machen. Und das ist einfach nur eine Entscheidung, die ihr trefft und die ihr gemeinsam gestaltet.
Was das Mobbing mit Hope macht, sieht man später an ihrem Tagebuch. Darin schreibt sie zum Beispiel: Tausende Leute reden hinter meinem Rücken über mich und ich hasse es, weil sie mich eine Hure nennen. Aber ich kann keine Hure sein, ich bin doch zu unerfahren. Und jetzt hassen mich einfach Tausende. Hope hat das Gefühl, dass die ganze Welt gegen sie ist. Und wenn man den Fall so aus dem Off schildert, dann bekommt man tatsächlich den Eindruck, dass sich, bis auf ihre wenigen Freundinnen, alle Leute in ihrer Klasse gegen sie wenden. Und genau zu diesem Phänomen hat uns Sven was super Spannendes erzählt.
Erstmal muss man hier die Frage stellen, hauen wirklich alle weiter drauf oder wirkt es nur so, als würden alle weiter draufhauen? Weil wenn wir eine Gruppe haben, ich sag jetzt mal, wir haben eine gesamte Jahrgangsstufe, da sind 4 Klassen drin, a 25 Schülerinnen und Schüler, roundabout 100 Schüler, das sind ja nicht alle 100, die draufhauen, sondern das sind irgendwie 10-20%. In solchen Fällen sind übrigens oftmals, und das ist ja, glaube ich, auch hier bei Hope so, die ursprünglichen Tatverantwortlichen schon gar nicht mehr dabei. Also die Schülerin, die in diesem Falle dieses Bild weitergeleitet hat, keine Ahnung, ob die jetzt hier noch in dem Mobbingprozess involviert ist, und das erleben wir ganz oft auch in den Klassen so. Die Täter stacheln was an und die Assistenten führen das dann weiter und die Täter sonnen sich so ein bisschen in dem Glanz des Vergangenen. Ja, Vollkatastrophe.
Was Sven sagt, ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Man schaut bei solchen Mobbing-Situationen immer auf die Leute, die laut sind, die Leute, die angreifen. Aber was ist mit all denen, die schweigen? Nur weil die nichts sagen, heißt das nicht, dass sie mit dem Mobbing einverstanden sind. Vielleicht haben die einfach Angst davor, den Mund aufzumachen und dem Opfer zur Seite zu stehen. Das Opfer selbst sieht aber gar nicht, dass es diese schweigenden Supporter gibt, weil die eben schweigen.
Am Ende der Folge gibt uns Sven noch super Tipps, wie man sich konkret in solchen Situationen verhalten und wie man einem anderen Menschen beistehen kann, auch wenn man selbst unsicher ist und Angst hat. Denn es müssen nicht immer große Worte und laute Ansprachen sein, um einem Opfer von Mobbing das Gefühl zu geben, du bist nicht allein.
Zu Hause erzählt Hope jedenfalls nichts von dem Drama, das sich in der Schule abspielt. Als das Schuljahr fast zu Ende ist, also im Sommer 2009, da erfahren die Schulbehörden von der ganzen Sache und suspendieren Hope für die erste Woche der 8. Klasse, also die erste Schulwoche nach den Sommerferien. Sie informieren ihre Eltern, die ähnlich hart reagieren, denn sie nehmen Hope ihr Handy weg und verhängen in den Ferien wochenlang Hausarrest.
Sowohl das Verhalten der Schulleitung als auch der Eltern wirkt, als würden sie Hope für etwas bestrafen, für das sie doch eigentlich keine Schuld trägt. Sie vermitteln Hope das Gefühl, etwas Schlimmes getan zu haben. Anscheinend sehen sie nicht, dass Hope einfach nur Hilfe braucht und nicht noch mehr Druck und Strafe. Wir haben Sven nach seiner Einordnung gefragt und ob man überhaupt von Schuld sprechen sollte in so einem Fall.
Schuld ist natürlich ein krasses Wort. Ich spreche immer von Verantwortung. Wer hat Verantwortung für diesen Fall? Und hier bei Hope ist es relativ klar, das Mädchen, das das Bild weitergeschickt hat. Und weitere Verantwortung tragen all die Leute, die nun Hope aufgrund dessen angreifen. Hope trifft hier keine Schuld. Also das sollten wir auch den Schülerinnen und Schülern nicht suggerieren. Und was wir hier jetzt sehen bei Hope ist, schon krass gezeichnet, muss ich sagen. Das erleben wir so in einer so krassen Form nicht so oft. Aber was wir oft sehen und was wir auch oft von den Schülerinnen und Schülern hören, ist sowas wie, ja, ist die Person doch selber schuld, wenn sie ein Bild oben ohne verschickt? Ist die Person doch selber schuld, dass sie das und das macht? Und dann sagen wir, nee, das rechtfertigt aber definitiv nicht eure Reaktion. Vielleicht war das nicht die klügste Entscheidung, die diese Person jemals in ihrem Leben getroffen hat. Safe, kann sein. Aber das erlaubt es euch noch lange nicht, diese Person auf diese Art und Weise fertig zu machen.
Zum Verhalten der Schule und der Eltern hat Sven auch eine klare Meinung.
Diese Dynamik, das Opfer zu bestrafen, ist etwas, was wir in Schulklassen und an Schulen super oft sehen. Es sind fast immer die Opfer, die in einem krassen Mobbingfall die Klasse wechseln müssen, nicht die Täter. Und da frage ich mich immer, denken die Schulen da eigentlich drüber nach? Weil was sendet das denn für ein Signal? Ich werde fertig gemacht und ich muss dann diese Klasse verlassen. Das bedeutet ja einmal für das Opfer, okay, ich habe was falsch gemacht, aber auch für die Täter, ich kann das machen und es hat keine Konsequenzen. Und wenn ich das nochmal mache, unser soziales System, in dem wir das Mobbing etabliert haben, bleibt aufrechterhalten und die Leute, die wir platt machen, kommen da raus. Höchst schwierig, erleben wir ganz oft.
Hope aber bleibt auf ihrer Schule. Sie wechselt nicht. Die Sommerferien vergehen und als sie wieder in den Unterricht gehen darf, da hofft sie schon fast, dass die Sache mit dem Foto endlich vergessen ist. Aber ganz im Gegenteil. Die Mobber machen da weiter, wo sie vor den Sommerferien aufgehört haben. Das Szenario, vor dem Hope während der Ferien solche Angst hatte, wird Wirklichkeit. Und das ist auch das Perfide an Mobbing an Schulen, wie Sven in unserem Interview betont. Die Kinder müssen da jeden Tag wieder hin. Sie haben keine Chance, da rauszukommen.
Als eine Schulsozialarbeiterin Hope zu einem Gespräch einlädt, entdeckt sie Schnitte an ihren Beinen. Offenbar hat Hope während der Sommerferien versucht, sich selbst zu verletzen. Hope will aber nicht mit der Sozialarbeiterin oder der Schulleitung über das Mobbing sprechen. So richtig scheint niemand an sie heranzukommen und Hope scheint ihren Schmerz auch nicht mit Erwachsenen teilen zu wollen. Die Sozialarbeiterin lässt Hope einen Kein-Suizid-Vertrag unterschreiben. Das ist ein schriftliches Dokument, in dem Hope zustimmt, einem Erwachsenen Bescheid zu geben, wenn sie das Bedürfnis verspüren sollte, sich Verletzungen zuzufügen.
So ein Vertrag hat viele Namen und kommt an vielen Orten zum Einsatz, wie zum Beispiel an Schulen, in Jugendgruppen, in Kirchen oder auch in Familien. Das ist ein Hilfsmittel, das der betroffenen Person zusichert, dass sie gehört wird, wenn sie sich mit ihrem Problem an einen vertrauenswürdigen Erwachsenen wendet. Zusätzlich vermittelt so ein Vertrag die Einstellung, dass Suizid niemals in Ordnung ist. Obwohl es kein rechtlich bindendes Dokument ist, geht man davon aus, dass viele Betroffene den Vertrag befolgen, so als sei er aber rechtlich bindend. Immerhin haben sie ihn eigenhändig unterschrieben. So ein Vertrag ist natürlich keine vollständige Prävention und kann auch nicht die notwendige Beratung und Betreuung von Betroffenen ersetzen, aber es ist eben ein Werkzeug von vielen, um Selbstverletzung zu verhindern.
Im September 2009 wird es Hope dann alles zu viel. Der 12. September 2009 ist ein Samstag. An diesem Tag hilft Hope ihrem Vater bei der Gartenarbeit. Gemeinsam kocht die Familie abends. Es gibt Meeresfrüchte. Hope isst mit ihren Eltern und den Geschwistern. Dann hilft sie beim Aufräumen und geht hoch auf ihr Zimmer. Die Eltern machen es sich auf der Couch bequem, um Fernsehen zu schauen. Als die Sendung vorbei ist, geht ihre Mutter hoch in Hopes Zimmer, um ihrer Tochter einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. So, wie sie es jeden Abend tut.
Aber nicht heute Abend. Denn Hope hat sich das Leben genommen und die verzweifelten Versuche ihrer Mutter, sie wieder zu beleben, scheitern. Im Mülleimer findet die Mutter noch den zerknüllten Kein-Suizid-Vertrag. Hopes Eltern hatten bis zu diesem Moment überhaupt keine Ahnung, dass Hope überhaupt so einen Vertrag unterschrieben hat oder dass sie am Tag zuvor von einer Schulsozialarbeiterin zu einem Gespräch geladen worden war. Die Schule hat den Eltern nicht mitgeteilt, dass es die Befürchtung gibt, Hope könnte sich selbst Schaden zufügen. Unseren Quellen zufolge muss die Sozialarbeiterin die Suizidgefahr so grob unterschätzt haben, dass nicht einmal der Schulpsychologe mit ins Boot geholt wurde. Dass Hope mit keinem Erwachsenen über ihre Gefühle reden wollte, das muss es ja noch schwerer gemacht haben, ihr zu helfen, oder?
Wir haben Sven gefragt, wie er das Verhalten der Schule bewertet und was er anstelle der Verantwortlichen getan hätte.
Ich finde das total übel, was da gelaufen ist. Und auch dieser Größen, also das muss ich sagen, mal ein bisschen rougher vielleicht so sagen, dieser enorme Größenwahn dieser Schulsozialarbeiterin zu glauben, dass hier ein Mädchen, das von der gesamten Schule ausgeschlossen ist, von der Nacktfotos verschickt wurden, die selbstverletzendes Verhalten zeigt, dass sie diese Nummer alleine machen kann. Die muss sofort betreut werden. Ich würde in diesem Falle sogar so weit gehen und direkt mal schauen, ist nicht eine stationäre Betreuung, das Wort ist nicht so schön, das wäre eine Einweisung oder eine Zwangseinweisung, hier der richtige Weg. Also du kannst jemanden zwangseinweisen in dem Moment, wo er selbst- und fremdverletzendes Verhalten zeigt. Und hier bei Hope, sie hat ja selbstverletzendes Verhalten gezeigt.
Sven meint, dass jemand die Verantwortung übernehmen muss. Aber wer?
Ich als Schulsozialarbeiter würde das nicht machen wollen. Und auch als Schulpsychologe würde ich das nicht machen. Und selbst wenn ich der Vater von Hope wäre, würde ich das nicht machen. Wie will man das denn kontrollieren? Wie will man denn da aufpassen? Sondern ich würde sie so schnell wie möglich da in eine Betreuung bringen. Und da, finde ich, hat die Schule absolut und die Schulsozialarbeiterin absolut versagt. Diese Verträge, diese keine Suizidverträge, ich weiß, dass das gemacht wird. Ich selbst habe das in meiner gestalttherapeutischen Praxis oder so noch nie machen müssen, bin ich auch ganz froh darüber. Das kann funktionieren. Ich finde aber, dass die Schulsozialarbeiterin hier absolut ihre Rolle übertrieben hat.
In ihrem Tagebuch schreibt Hope, kurz bevor sie sich das Leben nimmt: Ich bin jetzt endgültig durch mit der ganzen Sache. Ich spüre es tief in mir. Ich werde versuchen, mich zu erhängen. Ich hoffe, es funktioniert. Und wie wir leider wissen, hat es funktioniert. Das Krasse ist, dass das Mobbing selbst noch nach Hopes Tod weitergeht. Auf MySpace entdeckt ihre Schwester, dass sich einige Mobber über Hopes Entscheidung lustig machen, ihr Leben zu beenden. Fast so, als wäre es eine Bagatelle und keine Katastrophe.
Für Hopes Tod wurde übrigens nie jemand juristisch zur Rechenschaft gezogen. Was auch daran liegt, dass Mobbing in den USA, wie übrigens auch in Deutschland, an sich kein Straftatbestand ist. In einigen Fällen, wenn Mobbing auf ethnische Herkunft, Hautfarbe, nationale Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder Religion basiert, überschneidet sich Mobbing mit dem Strafbestand der Belästigung und Schulen sind gesetzlich verpflichtet, dagegen vorzugehen. Aber eben nicht immer. In Deutschland sieht das Ganze so aus.
Grundsätzlich ist Mobbing keine Straftat, sondern eher die Dinge, die in einem Mobbingprozess passieren können, Straftaten sein. Das kann was sein wie Körperverletzung, Verleumdung, üble Nachrede, Beleidigung, Bedrohung, Nötigung, Stalking, Erpressung oder jetzt hier überhaupt Verbreitung und Besitz kinderpornografischer Schriften oder es gibt ja auch dieses Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ein Phänomen und das ist Mobbing und in diesem Phänomen passieren dann verschiedenste Straftaten. Und das geht ehrlich gesagt ziemlich schnell.
Wir wollen jetzt einmal kurz innehalten und das Besprochene sacken lassen, bevor wir mit einem zweiten Fall weitermachen. Was wir nun gerne wissen würden: Wie hätte der Fall anders verlaufen können, wenn ein Mobbing-Experte Hope und ihre Angehörigen begleitet hätte? Was, wenn Hope um Hilfe gebeten hätte? Und genau das haben wir Sven gefragt.
Wir wissen jetzt relativ viel über den Fall. Wie wir dann genau vorgegangen wären, das könnte ich nur ganz genau sagen, wenn ich dann mit Hope gesprochen hätte, mit den Eltern, mit der Schulleitung gesprochen hätte. In jedem Falle erst einmal, es war festzustellen, dass wir es hier in diesem Fall mit einer Verbreitung von Kinderpornografie zu tun haben. Das Mädchen ist minderjährig und dieses Bild wird verschickt. Das bedeutet, alle Schülerinnen und Schüler, die dieses Bild auf dem Handy haben, machen sich strafbar wegen Besitz von Kinderpornografie. Das ist erstmal was, was ich allen Eltern mitgeteilt hätte. Ihr Kind macht sich hier gerade strafbar, können wir da was gegen tun? Und wenn das dann verstanden wurde, dann müssen wir uns einmal genau diese Mobbing-Dynamik angucken. Ich würde als allererstes mal mit Hope reden. Dann würde ich mit den Tatverantwortlichen reden. Ich würde mit der Schulleitung sprechen. Ich würde mit den Eltern und der Schulsozialarbeit sprechen. Wahrscheinlich würden wir einen mehrtägigen Workshop erstmal mit der Klasse von Hope und wahrscheinlich auch den anderen Klassen machen. Und in einem solchen Falle, das geht wahrscheinlich nicht mehr weg, muss man einfach wirklich auch tatsächlich hier jetzt darüber nachdenken, wie können wir dieses Mädchen wirklich schützen, macht ein Schulwechsel Sinn? Oftmals kann ich auch schon mal sagen, nicht. Sowas verbreitet sich weiter. Das bedeutet, wir müssen irgendwie den Rahmen schaffen, wir müssen Empathie bei den anderen Schülerinnen und Schülern wecken. Es muss darum gehen, Hope zu stabilisieren. Das hier ist ein Mädchen, die ist in der Pubertät. Da ist ein Bild außer Kontrolle geraten, da wird sie oben ohne gezeigt. Das ist in dem Alter ein Weltuntergang. Und da würde es mir jetzt erstmal darum gehen, in einer engmaschigen, psychologischen, psychotherapeutischen Betreuung Hope aufzufangen, ein Unterstützernetzwerk aufzubauen, Leute, die sie so nehmen, wie sie sind, die nicht mit irgendwelchen Schuldvorwürfen auf sie kommen, sondern wo es wirklich darum geht, sie wird mit offenen Armen empfangen. Ich würde die Empathie wecken bei den anderen Leuten und ihr versuchen wirklich, ja, ich nenne das manchmal Helden-Squad, also ihr so eine Gruppe von ihr positiv gesinnten Schülerinnen und Schülern an die Seite zu stellen, die auch sowieso schon mit ihr einen guten Vibe haben, die sich nicht an dem Mobbing beteiligt haben und so weiter, die sich vielleicht nur einfach nicht getraut haben einzugreifen. Und so ihre Lebenssituation zu verbessern und dementsprechend auch an der Schule nochmal ganz klar, ja, diesen Vorfall zu ahnden. Wir machen Anti-Mobbing-Konzepte. Und da ist es so, dass wir immer sagen, es muss eine ganz, ganz klare Sanktion geben. Und es müssen die Täterinnen und Täter auch dementsprechend bestraft werden.
Hope wurde durch das Mobbing in den Tod getrieben. Ihr Schicksal ist eines von vielen. Und wenn man sich diese Tatsache einmal so richtig bewusst macht, dann macht das einen verdammt traurig und auch irgendwie wütend. Vor einigen Wochen haben wir ja schon mal kurz darüber gesprochen, wie das ist, wenn ein Mensch von einem anderen Menschen in den Tod getrieben wird. Und zwar in der Folge 215 über Feline. Der Kontext ist in Feilines Fall zwar ein ganz anderer als heute, denn ihre Geschichte ist ja eher religiös geprägt, aber dennoch geht es in ihrem Fall genau um das Phänomen, das wir auch in unserem zweiten Fall heute beobachten können. Nämlich jemandem einen Sterbewunsch einzureden.
Es gibt verschiedene Wege, um die Psyche eines anderen Menschen zu manipulieren. Bei Hope und auch bei Megan, vorhin in der Einleitung, haben wir gesehen, dass ihr Wunsch zu sterben aus einem riesig großen Schmerz und einer tiefen Verzweiflung heraus entstanden ist. Bei Conrad, über den wir jetzt sprechen wollen, sieht das etwas anders aus. In Conrads Fall gibt es keine Meute, die ihn so lange fertig macht, bis er keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sein Leben zu beenden. Nein, bei Conrad ist es eine einzelne Person, die durch gezielte Textnachrichten den 18-Jährigen zum Suizid auffordert.
Conrads Geschichte führt uns in die kleine Küstenstadt Fairhaven im Südosten des amerikanischen Bundesstaats Massachusetts. Fairhaven liegt an einer Bucht namens Buzzards Bay. Die gehört zum Nordatlantischen Ozean und gilt als beliebter Spot zum Fischen und Bootsfahren. Die nächstgrößere Stadt Boston ist mit dem Auto ungefähr mehr als eine Stunde entfernt. Boote spielen in Conrads Leben übrigens auch eine große Rolle, denn der 18-Jährige ist Marine-Bergungskapitän, wie auch schon sein Vater und sein Großvater. Letzterer besitzt eine Schlepperfirma, mit der sie Seefahrenden in Not helfen. Conrad verbringt daher auch gern und viel Zeit auf dem Wasser.
Aufgewachsen ist er mit zwei jüngeren Schwestern in einem behüteten, glücklichen Umfeld. Er spielt Baseball und liebt es zu rudern. Seine Mutter hat ihn als sehr fröhliches Kind in Erinnerung. Doch Conrads kindliche Unbeschwertheit verwandelt sich mit den Jahren in eine schwere Traurigkeit. Als Teenager hat er zunehmend mit Depressionen zu kämpfen. Er lässt sich deswegen sogar in einer speziellen Klinik behandeln. Doch so richtig scheinen die Ärzte nicht an ihn heranzukommen. Seine Mutter berichtet, dass Conrad sich von vielen Fachleuten nicht gehört fühle.
2012, da ist Conrad 17 Jahre alt, versucht er sich durch eine Überdosis das Leben zu nehmen. Ein Klinikaufenthalt liegt da schon hinter ihm. 2012 ist zudem auch genau das Jahr, in dem seine Eltern sich scheiden lassen, was für Conrad und seine Schwester nicht gerade leicht ist. 2014 macht er seinen Highschool-Abschluss und erwirbt gleichzeitig seine Kapitänslizenz. Zu diesem Zeitpunkt ist er 18 Jahre alt. Beruflich stehen ihm jetzt viele Wege offen. Er hat ein Stipendium fürs College in der Tasche. Eigentlich will er Betriebswirtschaft studieren, aber er hat sich noch nicht entschieden, ob er wirklich gehen will. Conrad macht sich Gedanken, ob er wirklich sein soziales Umfeld verlassen und an der Uni in ein komplett neues eintauchen will. Was, wenn er dort wieder mit seiner Angst zu kämpfen hat?
Conrads Innenleben ist seiner Familie zumindest zum Teil bekannt. Alle wissen, dass er Antidepressiva nimmt, aber sie scheinen nicht zu ahnen, wie sehr er trotz der Medikamente noch mit sich zu kämpfen hat. Das lässt sich aus einer Aussage der Mutter schließen, die später gegenüber den Medien ihren Eindruck von ihrem Sohn schildert, kurz bevor alles passiert. Sie habe gedacht, dass Conrad zwar ein wenig depressiv sei, es ihm ansonsten aber großartig gehe. Am 13. Juni 2014, also etwa zur Zeit seines Highschool-Abschlusses und zwei Jahre nach seinem Suizidversuch, nimmt Conrad ein Video von sich selbst auf, in dem er über seinen Kampf gegen Depressionen, Suizidgedanken und soziale Ängste spricht. An einer Stelle sagt er: Ich muss mich in meiner Haut wohlfühlen. Und um mich in meiner Haut wohlzufühlen, muss ich einfach glücklich sein und mit mir selbst leben, so wie ich bin. Conrad eben.
Doch das ist leichter gesagt als getan. Besonders, da es diese eine Person in seinem Leben gibt, die einen riesigen Einfluss auf ihn hat. die 17-jährige Michelle. Conrad und Michelle haben sich einige Jahre zuvor kennengelernt, als beide zufällig gleichzeitig Urlaub in Florida gemacht haben. Michelle ist die Enkelin eines Freundes von Conrads Familie und über diese Verbindung kam die Begegnung der beiden zustande. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft, aus der schnell aber mehr wird. Sie halten hauptsächlich über Anrufe und Nachrichten Kontakt und obwohl sie etwa nur eine Stunde voneinander entfernt leben, treffen sie sich nur ein paar Mal im echten Leben. Ihre Beziehung ist also quasi rein digital.
Conrad und Michelle pflegen einen sehr ehrlichen und offenen Austausch und sprechen auch immer wieder über ein Thema, Suizid. Tatsächlich tauschen sie mehr als 1000 Nachrichten zu dem Thema aus. Obwohl Michelle selbst auch mit Depressionen zu kämpfen hat, hat sie, im Gegensatz zu Conrad, keine Suizidgedanken. Seine soziale Angst kann sie sehr gut nachempfinden. Michelle sucht stets die Zustimmung von Freunden, die sie bewundert, befürchtet aber gleichzeitig, dass die sie gar nicht wirklich mögen. Obwohl sie dazu eigentlich gar keinen Grund hat. In der Schule ist Michelle beliebt, hat viele Freundinnen und gilt als Starathletin. Ihre Mitschüler beschreiben sie als kontaktfreudig und gesprächig. In der Abschlusszeitung wird sie als die Person gekürt, die am ehesten dazu neigt, den Tag der Mitschüler zu erhellen.
Also ist eigentlich alles gut. Aber das ist es eben nicht. Denn Michelle hat noch mit einem ganz anderen Thema zu kämpfen. Einer Essstörung, die ihr Leben kontrolliert. Mit Conrad findet sie nun einen Gesprächspartner, mit dem sie offen und ehrlich über alles reden kann und der ihr selbst auch seine tiefsten Geheimnisse anvertraut. Dazu gehört sein Plan, sich das Leben zu nehmen. Michelle versucht zunächst, ihm diese Gedanken auszureden. Auch seinen Vorschlag, dass die beiden gemeinsam, wie Romeo und Julia, aus dem Leben scheiden könnten, blockt sie ab.
Doch dann ändert sich Michelles Verhalten plötzlich und aus einer Freundin, die Conrad davor schützt, sich selbst zu verletzen, wird eine, die ihn darin bestätigt. Und nicht nur das. Sie treibt ihn regelrecht dazu an, seinen Suizidplan tatsächlich in die Tat umzusetzen. Der Kontakt zwischen ihnen geht über knapp 3 Jahre. Und Michelle beeinflusst ihn über diesen Zeitraum zunehmend. Seine Familie hat keine Ahnung, wie groß die Gefahr wirklich ist, die von diesem Kontakt ausgeht. Nach außen hin wirkt er vielleicht etwas stabilisierter und glücklicher, so wie seine Mutter das ja auch in einem Interview erklärt hat. Doch im Inneren sieht es ganz anders aus. In ihm tobt ein Kampf zwischen Leben und Tod. An Aussagen, wie in dem Video, das Conrad von sich aufgenommen hat, merkt man, dass er mit dem Leben doch noch nicht ganz abgeschlossen hat. Ein großer Teil in ihm will leben, will, dass es ihm besser geht. Er will sich in seiner Haut wohlfühlen.
Doch immer, wenn dieser lebensbejahende Teil von ihm in den Nachrichten zu Wort kommt, scheint Michelle ihn klein zu machen. Gemeinsam arbeiten sie einen detaillierten Plan aus, wie der Suizid gelingen kann. Und sie motiviert ihn, die vorbereitenden Schritte auch wirklich in die Tat umzusetzen. Sie fragt sogar von sich aus nach, ob Conrad schon ein spezielles Utensil besorgt habe und treibt ihn an, zügig in die Umsetzung zu gehen. Sie schreibt ihm zum Beispiel Nachrichten wie: Es ist an der Zeit, du bist bereit, du weißt das. Denk nicht mehr drüber nach. Wenn du vom Strand kommst, musst du es tun. Heute Nacht ist die Nacht. Du kommst in den Himmel und wirst glücklich sein. Keine Schmerzen mehr.
Conrad hat bis zum Schluss immer wieder Zweifel, ob er wirklich das Richtige tut. Er denkt dabei auch an den Schmerz, den er seiner Familie zufügen wird. Er schreibt zum Beispiel: Ich will es ja heute machen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe Panik. Michelle beruhigt ihn daraufhin und schreibt: Das ist doch kein großes Ding. Park einfach deinen Wagen und mach alles wie geplant. Es wird vielleicht 20 Minuten dauern. Du hast alles, was du brauchst. Du wirst nicht scheitern. Die letzte Nachricht von Michelle haben wir etwas abgeändert, da wir keine Details zu der Art und Weise nennen wollen, wie genau Conrad seinen Suizid plant. Die Nachahmungsquote nach Berichterstattungen über Suizide ist nämlich erschreckend hoch.
Ja, und dann kommt der Tag, an dem Conrad es tatsächlich tut. Der letzte Tag seines Lebens ist ein Samstag, der 12. Juli 2014. Den Tag verbringt er mit seiner Mutter, seinen Schwestern und dem Familienhund am Strand. Sie essen Pommes mit Guacamole und haben eine gute Zeit. Bei einem Spaziergang versucht seine Mutter, noch ein Gespräch mit ihm zu beginnen, doch Conrad ist von seinem Handy abgelenkt.
Und im Gegensatz zu Conrads Mutter wissen wir aus der heutigen Sicht ganz genau, warum ihn das Handy so ablenkt. Wir haben über das Thema Handy auch mit Sven gesprochen, weil es heutzutage so eine zentrale Rolle in Mobbingfällen einnimmt. In der ZDF-Doku Cybermobbing – Angriff aus dem Netz nennt ein Anti-Mobbing-Trainer das Telefon eine Waffe. Denn durch das Handy erreichen Mobber ihre Opfer überall. So wie Michelle auch Conrad überall und zu jedem Zeitpunkt mit ihren Nachrichten erreicht. Und genau das kritisiert auch Sven in unserem Interview.
Wenn wir von klassischem Mobbing sprechen, dann ist das in einer 1-zu-1-Interaktion. Heute gibt es praktisch kaum noch klassisches Mobbing, weil Cybermobbing ist dann Cybermobbing, sobald irgendein digitales Medium involviert ist. Haben wir in einem Mobbingfall praktisch irgendwann immer. Und da ist es so, dass der persönliche Schutzraum der Kinder und Jugendlichen genommen wird. Das bedeutet, wenn man früher beim klassischen Mobbing nach Hause gekommen ist, war in seinem Kinderzimmer, hat vielleicht mit der NES gespielt oder was auch immer, war das erstmal, ich sag mal, ein Safe Space. Da waren die Eltern, da waren die Geschwister und vielleicht war irgendwie auch nicht alles rosig, aber man war nicht erreichbar für die Mobber. Und heute ist es so, dass die Geschädigten in jeder Sekunde erreichbar sind. Für die Angreifer, die können in ihr Kinderzimmer gehen, die können sich in ihr Bett legen, die können sich unter ihre Bettdecke legen. Und wenn irgendwas dein Schutzraum sein sollte, dann ja wohl das. Dieser Schutzraum wird aber im Cybermobbing-Prozess auch genommen. Und die Täterinnen und Täter schicken dann irgendwelche Nachrichten, Hate-Nachrichten, bearbeitete Bilder, whatever, was auch immer passiert ist. Und die erreichen dich dort. Aber die direkte Reaktion, was das mit dem Opfer überhaupt wirklich macht, bleibt unsichtbar. Das ist wie ein, ich nenne es jetzt mal, wie ein militärischer Drohnenangriff, der gesteuert wird, nur dass du mit der Kamera nicht siehst, was ankommt.
Und auch bei Conrad sieht niemand, was kommt. Auch Conrads Mutter nicht. Als die Familie vom Strand wieder nach Hause zurückkommt, macht Conrad sich quasi direkt auf den Weg. Er sagt der Mutter, dass sie mit dem Abendessen nicht auf ihn warten sollen, setzt sich in seinen Pickup und fährt los. Die Fahrt ist kurz. Sein Ziel ist der Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes. Er stellt das Auto in einer abgelegenen Ecke ab und telefoniert noch einmal mit Michelle. Dann lässt er Kohlenmonoxid in die Fahrerkabine laufen.
Michelle ist zu diesem Zeitpunkt bei sich zu Hause, rund 50 Kilometer vom Parkplatz entfernt. Als Conrad merkt, dass sein Plan tatsächlich funktioniert, bekommt er es doch mit der Angst zu tun. Er steigt aus dem Wagen und ruft Michelle an. Und Michelle? Die fordert ihn dazu auf, sofort wieder einzusteigen. Trotz seiner Angst und seinen Zweifeln kommt Conrad der Aufforderung nach. Michelle bleibt am Telefon dabei. Sie hört, wie Conrad weint, wie er vor Schmerzen schreit, da seine Lunge nicht genügend Sauerstoff bekommt. Sie hört, wie er seinen letzten Atemzug nimmt und wie es dann ganz still wird.
Einen Tag später findet ihn die Polizei, die von Conrads Mutter alarmiert wurde. Sie hat die ganze Nacht darauf gewartet, dass ihr Sohn nach Hause kommt. Auf Conrads Handy ist noch der gesamte Chat mit Michelle zu sehen. Michelle selbst gibt sich als trauernde Freundin aus. So schreibt es die Welt. Sie sucht bei den anderen Mädchen in ihrer Klasse nach Mitgefühl und Aufmerksamkeit. Sie will getröstet werden für den schlimmen Verlust ihres Freundes.
Gegenüber Conrads Familie behauptet Michelle, nichts Näheres über den Suizid zu wissen. Eine Lüge, die sie aufgrund der Nachrichten auf Conrads Handy nicht lange aufrechterhalten kann. Geplant war das eigentlich anders. Sie hatte Conrad dazu aufgefordert, vor seinem Tod noch alle Nachrichten von ihr zu löschen, wohlwissend, dass sie sonst ziemlich große Probleme bekommen würde.
An ihre Freundin Sam schreibt Michelle später folgende Nachricht. Sam. Sein Tod ist meine Schuld. Ehrlich gesagt, ich hätte ihn stoppen können. Ich war am Telefon mit ihm und er stieg aus dem Auto aus, weil es funktionierte und er Angst bekam. Und ich habe ihm verdammt nochmal gesagt, er solle wieder einsteigen. Auch an Conrad selbst schickt Michelle noch Nachrichten, obwohl sie ja ganz genau weiß, dass er die nicht mehr lesen wird. In einer Nachricht entschuldigt sie sich dafür, nicht genug getan zu haben, um ihn von dem Suizid abzuhalten. Und sie schreibt ihm, dass sie ihn immer lieben wird.
Knapp 3 Jahre später, da ist Michelle 20 Jahre alt, steht sie wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Das Gericht hat ein paar schwierige Entscheidungen zu treffen. Der Prozess gilt als einmalig in der Geschichte der US-Justiz. Zwei wesentliche Fragen stehen im Mittelpunkt des Verfahrens. Erstens, kann ein Mensch wegen des Todes eines anderen Menschen angeklagt und verurteilt werden, ohne dass er bei der Tat dabei gewesen ist? Und zweitens, können Worte wirklich töten und reichen Textnachrichten als einziger Beweis für eine Verurteilung in einem Tötungsfall aus?
Es folgt eine lange und intensive Gerichtsverhandlung. In der Presse wird Michelle als jugendliche schwarze Witwe dargestellt, als Soziopathin, als manipulative und gierige Aufmerksamkeitssucherin. In einem Artikel nennt Radar Online sie sogar eine der schlimmsten Personen des Jahres 2015. Das ist quasi Mobbing von der Mobberin. Sven meint dazu Folgendes.
Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich kann den ersten Impuls der Leute, da dann gegen dieses Mädchen vorzugehen, sehr, sehr, sehr gut verstehen. Das ist auch ein Prozess, den ich irgendwann in meinem Leben als Teamtrainer oder auch als Vorstandsvorsitzender dieses Vereins durchlaufen habe. Und zwar war es so, dass ich irgendwann jahrelang mit Mobbing-Situationen gearbeitet habe und irgendwann in mir so einen Hass auf diese Mobber hatte und gemerkt habe, ich kann und will nicht mit denen arbeiten. Mit der Zeit habe ich dann immer mehr Mobbingfälle gelöst, aufgeklärt, mit denen gearbeitet und habe dabei dann irgendwann auch nochmal gemerkt, dass die Täterinnen und Täter in ganz, ganz vielen Situationen selbst Opfer sind und es da oft einen ganz, ganz großen Mangel gibt. Vielleicht haben die selber Gewalterfahrung gemacht, vielleicht haben sie selber Missbrauchserfahrung gemacht, vielleicht werden sie selber zu Hause oder in anderen Kontexten erniedrigt und das ist irgendwie jetzt ein Weg und zwar kein guter Weg, aber das ist ein Weg, den sie sich ausgesucht haben. Aber trotzdem können wir der Person auch mit Mitgefühl begegnen und sehen, wo kommt diese Person eigentlich her? Weil wir kennen die Geschichte der Person nicht. Ich muss aber zugeben, das war auch für mich ein Prozess, der mich viele Jahre gekostet hat und wo ich auch heute sagen muss, dass ich das nicht immer zu 100% hinkriege, weil manchmal einfach dieses Mobbing so plump und so boshaft ist, dass es mir da auch irgendwie menschlich schwerfällt, diesen Menschen in seiner gesamten seelischen Schönheit zu sehen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist schon irgendwie das Ziel, das ich anstrebe, die Menschen da mit einem Humanismus und mit Mitgefühl zu sehen. Und ja, das ist schwer. Aber das sollten wir als Außenstehende sehen. Vielleicht als Schulsozialarbeiter, als Lehrer oder was auch immer oder als Anti-Mobbing-Trainer. Da meine ich ganz bewusst nicht das Opfer. Das Opfer darf dann auch ruhig Hass und Wut und so weiter auf den Täter haben. Da jetzt zu sagen, ey, aber guck doch mal, was der für eine schwere Zeit gehabt hat, finde ich dann höchst schwierig.
Passend zu dem, was Sven erzählt, ist der Fall auch gar nicht so einseitig und eindeutig, wie er zunächst scheint. Je nachdem, welche Textnachrichten man von Michelle der Öffentlichkeit präsentiert, framet man sie entweder als kalkulierende Suizidassistentin oder als eine mit der Situation komplett überforderte, verwirrte und selbst kranke Teenagerin, die versucht, ihrem depressiven Freund zu helfen. Denn sie hat Conrad ein paar Wochen vor seinem Tod auch folgende Nachrichten geschrieben. Ich muss wissen, dass es dir gut geht und dass du nichts tun wirst.
Ein paar Tage später fügt sie hinzu, es tut mir leid, dass das, was ich tue, nicht ausreicht. Du weißt, dass ich mein Bestes gebe. Conrads Antwort darauf lautet, du verstehst nicht, ich will sterben. Erst ganz zum Schluss ihrer digitalen Beziehung hat Michelle Conrad ermutigt, sein Vorhaben nun auch wirklich in die Tat umzusetzen. Wie so häufig ist es also wichtig, so einen Fall in seiner Gänze zu betrachten. Und das sehen auch Michelles Mitschülerinnen und Mitschüler so. Sie wissen nicht, was sie denken sollen und die weigern sich, dem Narrativ der Medien zu verfallen. Gegenüber der Presse lehnen sie es ab, Statements abzugeben. Und einige von ihnen konfrontieren sogar einen lokalen Reporter, weil sie wissen, dass er Michelle unfair behandelt.
Und was sagt das Gericht zu alledem? Das begründet sein Urteil vor allem mit einem zentralen Moment. Und zwar der Augenblick, in dem Conrad wieder aus seinem Auto gestiegen ist und Michelle angerufen hat, weil er gemerkt hat, dass der Plan tatsächlich aufgeht. Dass er nicht atmen kann in der Fahrerkabine, die voll von Kohlenstoffmonoxid ist. Das ist der Moment, in dem Michelle ihn hätte stoppen können und müssen. Doch sie tut nichts dergleichen. Sie hätte die Tat verhindern können, doch sie entscheidet sich dafür, Conrad bewusst und aktiv in den Tod zu treiben, indem sie ihn auffordert, sofort wieder in den Wagen zu steigen. Und das ist ein krimineller Akt.
Die Staatsanwältin spricht von einem kranken Spiel um Leben und Tod, das Michelle in den letzten Tagen vor jenem 12. Juli 2014 gespielt habe. Knapp 3 Jahre nach Conrads Tod, am 17. Juni 2017, verkündet der Richter sein Urteil. Michelle wird wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Und damit positioniert sich das Gericht eindeutig. Ja, Worte allein können einen Suizid verursachen. Man muss nicht selbst vor Ort sein, um einen anderen Menschen zu töten, sondern man kann ihn allein mit dem, was man sagt, in den Tod treiben.
Michelles Anwälte legen Revision ein, aber ohne Erfolg. Michelle muss für 15 Monate ins Gefängnis. Wegen guter Führung darf sie allerdings schon nach 11 Monaten und 12 Tagen die Haft wieder verlassen. In diesem Jahr, also 2024, wird Michelle 28 Jahre alt. Conrad hätte nächstes Jahr seinen 30. Geburtstag gefeiert. Seine Geschichte wurde in vielen Filmen, Dokus und anderen Formaten wiedererzählt. Der Fall ist in den USA sehr bekannt. Es ist definitiv einer dieser Fälle, die man so schnell nicht wieder vergisst.
Conrads Geschichte ist ja so ganz anders als die von Hope. Aber dann gibt es eben diese eine Parallele, denn beide nehmen sich am Ende das Leben. Bedingt durch den Einfluss anderer Menschen. Der Fall zeigt auch nochmal, wie viele Facetten Mobbing haben kann und dass es nicht immer groß in der Öffentlichkeit passiert, sondern häufig auch ganz still im Kleinen, zwischen nur 2 Personen. Sven erzählt im Interview, dass er dieses 1-zu-1-Szenario, wie wir es bei Conrad und Michelle sehen, kein Szenario ist, das er häufig in seinem Arbeitsalltag erlebt. Fälle wie die von Hope, dass ein Nacktfoto außer Kontrolle gerät, gäbe es sehr viel häufiger. Sven erklärt das mit dem Machtungleichgewicht, das üblicherweise eine Voraussetzung für Mobbing ist.
Also meistens haben die Täter schon jemanden mit dabei, Assistenten oder so, die das unterstützen, weil wir brauchen immer auch ein Machtungleichgewicht. Dieses Machtungleichgewicht ist jetzt zum Beispiel so, dass ich nicht die Möglichkeit hätte, Olaf Scholz zu mobben. Das kann ich zwar jetzt irgendwie probieren und ich kann ihm da auch ein paar Nachrichten schreiben, aber ich kann ihn nicht mobben. Er hat deutlich mehr Macht als ich und er kann das einfach sofort beenden. Wohingegen Olaf Scholz mich auf jeden Fall mobben kann. Und in Schulklassen, entweder die Person hat einen weit erhöhten Status, dann hat sie aber auch meist Assistenten bei der Seite. Oder es sind halt einfach mehr Leute und dann entsteht das Machtungleichgewicht auch sehr schnell. Ich hatte mal sowas in der Schulklasse, mit der ich gearbeitet habe, da war dann relativ guter Footballspieler mit einem sehr, sehr hohen Status. Und der hatte immer so eine Entourage von Leuten um ihn herum, die ihn bewundert haben. Und die, also er und seine Entourage, haben in verschiedensten Situationen so einen Nerd in der Klasse gemobbt. In dem Fall bin ich auch zu ihm hingegangen. Wir hatten einen relativ guten Draht irgendwann. Und ich habe zu ihm gesagt, ey, sag mal ganz ehrlich, was willst du eigentlich mit deinem Leben anfangen? Und was ist eigentlich das, was du so ausstrahlen willst? Und welche Verantwortung willst du eigentlich übernehmen? Und dann hatten wir ein sehr gutes Gespräch und dann habe ich gesagt, ey, weißt du eigentlich, was du mit dem Jungen da machst? Du hast so einen hohen Status, du bist konstant umgeben von irgendwelchen Leuten, die dich anhimmeln. Ich sage, du hast das doch überhaupt nicht nötig. Es wäre doch einfach ein viel besserer Stil, wenn du dafür sorgen würdest, dass die Leute, die da die ganze Zeit in deinem Umfeld sind, diese Person nicht fertig machen. Und das hat er sofort gesehen, also das hat er total verstanden und hat sich dann ab diesem Zeitpunkt für die Person eingesetzt. Und ich glaube, manchmal braucht es einfach nur diese Einsicht, dass diese Leute irgendwie anfangen, ihr Erleben oder das, was in ihrem Umfeld passiert, einfach mal zu reflektieren und zu sagen, ah, okay, diese Person wird die ganze Zeit gemobbt und das wird normalerweise so akzeptiert, aber wenn sie verstehen, nee, ich kann daran was ändern. Und wenn ich nachher diese Situation als niedergeschriebene Geschichte sehe, welche Rolle möchte ich eigentlich dann in dieser Geschichte einnehmen? Und sich so seine eigene Wirkmächtigkeit bewusst zu machen, kann in so einer Situation helfen.
Aber man kann auch viel ausrichten, wenn man kein beliebter Footballspieler ist, sondern einfach ganz normal, wie auch immer man normal definieren will. Aber ihr versteht, was wir meinen. Wir hatten ja vorhin schon einmal über die stillen Beobachter gesprochen, die zwar sehen, was bei einem Mobbingfall alles abgeht, die sich aber nicht trauen, etwas zu sagen, weil sie selbst Angst haben. Und das ist auch überhaupt gar nicht verwerflich. Das geht sehr vielen so. Häufig sind diese stillen Beobachter ganz und gar nicht einverstanden mit dem Mobbing. Und Sven hat uns im Interview verraten, wie man einem Opfer von Mobbing auch still und leise helfen kann.
Ich glaube, das Wichtigste, was man in einer solchen Situation tun kann, ist der Person begreifbar und erlebbar machen, du bist nicht alleine. In einer Mobbing-Situation ist es so, dass sich das Opfer sehr, sehr oft alleine fühlt, also so eine gefühlte Wand da ist von Menschen. Und das Opfer kann in einer solchen Situation nicht unterscheiden, ist das, was hier gemacht wird, wird das toleriert oder wird das akzeptiert? Stellt euch die Situation vor, ihr geht durch die Schule, jemand stellt euch ein Beinchen, ihr fallt, ihr stürzt, ihr liegt auf dem Boden und ihr hört vermeintlich alle lachen. In einem solchen Moment fühlt es sich so an, als wären alle gegen einen. Ihr habt aber gar nicht gesehen, was passiert ist. Vielleicht haben nur 4, 5 Leute gelacht und 15 fanden die Aktion absolut daneben. Und das ist meiner Meinung nach die Verantwortung, die wir alle übernehmen sollten. Und zwar in einem Moment, wo wir so etwas erleben. Entweder, wenn man das kann, sollte man einschreiten und laut sagen, ich finde das nicht in Ordnung, was passiert, hör auf damit. Das Mobbing so schwer wie möglich machen. Wenn man sich das nicht traut, und das trauen sich sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler nicht, weil sie Angst haben, selber zum Opfer zu werden. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. In einer solchen Situation ist es aber wichtig, zu dem Opfer hinzugehen und zu sagen, ey, pass mal auf. Ich sehe, was da mit dir passiert und ich finde das absolut nicht in Ordnung. Nur, dass du weißt, du bist nicht alleine und ich habe auch mit meinen Freundinnen und Freunden gesprochen. Wir finden das auch alle nicht in Ordnung. Wir wissen aber nicht, wir haben selber Angst vor dem, was wir tun sollen. Dann haben wir es zumindest schon mal geschafft, dass diese Person sich nicht alleine fühlt. Dass die Person merkt, es sind nicht alle gegen mich. Und natürlich kann man in einem weiteren Schritt, je nach Situation, versuchen, irgendwie dem Opfer zu helfen, zu sagen, sollen wir irgendwas aktivieren, also irgendwie ein Hilfenetzwerk. Sollen wir dich beschützen? Was können wir tun? Und das ist dann situativ sehr unterschiedlich. Unser Leitspruch im Helden e.V., und das ist unser Slogan, der heißt Everything you do makes a difference. Alles, was du tust, macht einen Unterschied.
Wir haben Sven auch gefragt, was man konkret als Eltern tun kann, wenn man eben mitkriegt, dass das eigene Kind in der Schule gemobbt wird und nicht so richtig mit der Sprache rausrücken will.
Wichtig ist erstmal einen Rahmen zu schaffen, wo das Kind sich traut, sich anzuvertrauen. Wir haben in dem Fall von Hope gesehen, Hope hat dieses oben ohne Bild von sich verschickt und wurde daraufhin von allen irgendwie fertig gemacht, auch von den Eltern, von ihrer Schule und hatte damit das Gefühl, total alleine zu sein. Und da einfach den Kindern den Rahmen zu geben, dass sie wissen, ich kann mich anvertrauen, ich werde nicht bestraft, ich werde nicht angeschrien, sondern meine Eltern reagieren mit Verständnis und Mitgefühl. Wovon wir immer abraten, was leider nicht gut funktioniert, ist Kontakt mit den anderen Eltern aufzunehmen. Das ist was, wo so mein grundsätzliches Verständnis von der Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, so ist, dass ich denke, das müsste doch eigentlich funktionieren. Wenn die Eltern des Opfers dann die Eltern des Täters anrufen und sagen, das und das passiert oder das und das ist passiert, dann müsste das doch irgendwie zu klären sein. Nein, kann ich sagen, aus der Praxis geht meistens massivst in die Hose, funktioniert nicht. Kann natürlich jeder probieren, aber unsere Erfahrung ist, dass das sehr schlecht funktioniert. Besser wäre es, die Klassenlehrer darauf aufmerksam zu machen, Schulsozialarbeiter darauf aufmerksam zu machen, vielleicht auch, wenn es Freunde gibt, die Eltern der Freunde mal zu fragen, was ist da los, die Situation zu verstehen, für das Kind da zu sein, Strategien zu überlegen und im Grunde vielleicht so aus dem Hintergrund zu helfen, dass sich dieses Unterstützernetzwerk einfach aufbaut.
Auch als Elternteil kann es eine gute Idee sein, sich selbst bei der Begleitung des eigenen Kindes im Mobbingfall Hilfe zu holen. Häufig ist man selbst ja total überfordert mit der Situation und hat auch vielleicht Angst, was falsch zu machen. Man will sein Kind natürlich um jeden Preis beschützen und dafür gibt es verschiedene Anlaufstellen. Als erwachsene Begleitung, und das können auch andere Familienmitglieder oder vertraute Erwachsene sein, kann man sich zum Beispiel an das Jugendamt wenden oder die Nummer gegen Kummer anrufen. Die ist komplett kostenlos und anonym. Das Kinder- und Jugendtelefon erreicht man unter der Nummer 116 111. Das Elterntelefon unter 0800 111 0550. Beide Nummern findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes, ebenso wie weitere Anlaufstellen. Hilfe wird online, telefonisch oder im Chat angeboten. Je nachdem, ob man lieber über das Thema schreiben oder sprechen möchte.
Auch das Internet kann helfen. Der Helden e.V. ist selbst keine Kontaktstelle für akute Hilfe im Mobbingfall, da der Verein auf die Prävention von Mobbing spezialisiert ist. Auf der Webseite veröffentlicht der Helden e.V. aber jede Menge Infomaterial zu dem Thema, unter anderem Webinare. Man findet dort nicht nur Hilfe, wenn das eigene Kind gemobbt wird, sondern auch, wenn das eigene Kind selbst der Täter ist. Wer auf der Webseite stöbert, findet dazu noch jede Menge Infos zu den verschiedenen Rollen und den Phasen eines Mobbing-Prozesses. Auch andere Websites informieren ausführlich über Mobbing und Cybermobbing. Wir haben euch einige in den Shownotes verlinkt.
Wir haben in dieser Folge echt zwei krasse und eindrückliche Fälle besprochen und ich bin sicher, die werden uns auch noch lange im Gedächtnis bleiben. Beide Geschichten zeigen, wie wichtig das ist, in solchen Momenten den Betroffenen zu helfen, Hilfe zu holen oder auch sich selbst helfen zu lassen. Hauptsache nicht untätig bleiben.
Solche Maßnahmen zu ergreifen erfordert mit Sicherheit häufig auch großen Mut. Aber der Mut des einen kann das Leben des anderen bedeuten. Und zum Glück gibt es Vereine wie Helden e.V., die täglich daran arbeiten, aufzuklären und Mobbing zu unterbinden.
So, und deswegen haben wir uns was überlegt, wie wir alle gemeinsam Helden e.V. noch konkreter unterstützen können. Helden e.V. wird nämlich durch Spenden finanziert und ist auf jeden Cent angewiesen. Deshalb sammeln wir als Schwarze Akte Community in den nächsten Wochen gemeinsam Geld für den Helden e.V. Zur Spendenaktion kommt ihr über unsere Website schwarzeakte.de/helden-ev, alles in einem Wort geschrieben, aber auch da findet ihr den Link natürlich nochmal in den Shownotes.
Wenn alle, die hier zuhören, nur einen Euro geben, macht das schon einen riesigen Unterschied. Umgesetzt wird die Spendenaktion von betterplace.org. Die kümmern sich um die gesamte Abwicklung. Wir sind mega gespannt, was da zusammenkommt und danken euch schon mal sehr für euren Support. Lasst uns schauen, was wir als Schwarze Akte-Community gemeinsam bewegen können.
Und wenn du gerade dort draußen bist, diese Folge anhörst und selbst vielleicht nicht weiter weißt, es gibt Hilfe. Es gibt Menschen, die dir zuhören. Ganz egal, für wie klein oder wie banal du dein Anliegen hältst. Es ist total okay, über Probleme zu sprechen, über Fehler, die man vielleicht begangen hat. Es ist total okay und richtig und wichtig. Du musst nur sagen, was los ist und du wirst Unterstützung bekommen. Mit einem Unterstützungsnetzwerk wird es für die Mobber immer schwieriger, dich anzugreifen.
Auch wenn das sehr, sehr oft schambesetzt ist, würde ich mich immer versuchen, den Eltern oder irgendeiner anderen Instanz anzuvertrauen. Wichtig ist, mit diesem Thema nicht alleine zu bleiben, sondern die Schulleitung anzusprechen, die Klassenlehrerin anzusprechen, Freunde auch anzusprechen und zu sagen, ey Leute, erlebt ihr gerade, was mir hier passiert? Ich brauche hier einmal bitte Hilfe. Dieser Typ macht mich die ganze Zeit fertig oder dieses Mädchen oder was auch immer. Also damit nicht alleine zu sein.
Sämtliche offizielle Anlaufstellen, an die du dich wenden kannst, die schreiben wir auch nochmal in die Shownotes.
Wir bedanken uns riesig bei Sven für seine Zeit und den wertvollen Input und auch für seine Arbeit, die er tagtäglich mit seinen Kolleginnen und Kollegen bei Helden e.V. leistet. Und wir hoffen, dass nach dieser Folge der ein oder andere die Möglichkeit nutzt, einen Unterschied im Leben eines anderen Menschen zu machen.
Vielen, vielen Dank, wobei der Dank auch nochmal ganz besonders unseren Trainerinnen und Trainern gilt, weil ich bin natürlich jetzt auch nach 9 Jahren mit dem Projekt 30.000 Kinder und Jugendliche viel im Hintergrund, kümmere mich um die Organisation, um die Fälle von Kindeswohlgefährdung und so weiter. Die Leute, die aber oftmals direkt mit der Situation konfrontiert sind, die direkt vor Ort helfen, die dann auch mal ein Kind weinend im Arm haben, sind unsere Trainerinnen und Trainer. Und da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank.
Und damit schließen wir diese besondere und wichtige Schwarze Akte, wie wir finden, für heute und enden mit dem Satz, der von Sven kommt, nämlich Everything you do makes a difference.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Heiko Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.